geboren, um zu sterben. Jesus Christus. Hat Maxim schon auch ziemlich viel gesagt dazu. Er hat genau erklärt, warum Jesus, beziehungsweise wie war sein Kommen, wie das alles abgelaufen ist. Kinder haben auch genug gesagt, leider habe ich die Hälfte nicht verstanden, aber die haben bestimmt was Gutes gesagt dazu. Lieder wurden gesungen auch über Jesus. Die Welt spricht heute über Jesus. Und dieser Name ist eigentlich Milliarden von Menschen bekannt. Für einige mehr, für die anderen weniger. Für einige Name Jesus Christus bedeutet sehr viel, für die anderen im Gegensatz hat keine Bedeutung. Oder vielleicht Menschen doch glauben, aber in ihrer eigenen Form, wie es zum Beispiel im Islam ist, dass Jesus quasi nur ein Prophet ist. Sehr viele Menschen, Atheisten und auch Anhänger anderer Religionen, haben von Jesus gehört, aber in Wirklichkeit, die wollen mit diesem Namen nichts zu tun haben. Wollen sie oder nicht, diese Menschen bekommen von Jesus heutzutage sehr viel. Die Weltzeit, die Chronologie wird auch nach dem gregorianischen Kalender geführt, das heißt nach der Christi Geburt. In vielen islamischen Ländern oder fast in allen ist auch der gregorianische Kalender eingeführt ist und im Alltag eigentlich wichtiger ist als der islamische Kalender, der eigentlich für islamische Feste keine Rolle mehr spielt, weil alles wird ab Christi Geburt in der Welt geführt oder gezählt. Auch wenn irgendwelche Verträge zwischen Ländern abgeschlossen werden, egal ob das ein kommunistisches Land oder ob das ein islamisches Land oder ein atheistisches, es wird ein Datum, an dem der Vertrag abgeschlossen wurde, nach Christi Geburt gestellt. Also nach diesem gregorianischen Kalender. Die meiste Welt weiß, dass Jesus gekommen ist. Und nach dem Tag, nachdem Jesus geboren wurde, zählt auch oder wird auch die Weltzeitchronologie geführt. Klar, man kann nicht sagen, wann genau Jesus gekommen ist. Die Ostchristen, zum Beispiel Menschen, Christen in den Post-Sowjetländern feiern Weihnachten oder Christi Geburtfest am 7. Januar, bei uns im westlichen Christentum am 25. Dezember. Warum es sich so ergeben hat, weiß keiner. Vielleicht als Christentum sich ausbreitete, kam es zwangsläufig zu Konflikten im Römischen Reich mit anderen Religionen. Und Christen wollten einfach den Feiertag übernehmen, weil an diesem Tag wurde schon gefeiert, ein Fest, ein heidnisches Fest, auch genannt Sonnenwendefest oder unbesiegbare Sonne. Und Menschen oder Christen damaliger Zeit wollten einfach den Feiertag übernehmen, ihm aber eine neue Bedeutung geben. Wahrscheinlich oder vielleicht war das auch der Grund, weiß keiner so ganz genau. Aber eine Frage, ist tatsächlich der Tag so wichtig? Oder verherrlichen wir diesen Tag? Oder ist etwas anderes der Sinn des Festes? Neulich auf Facebook habe ich gelesen, war so eine Abfrage, wo stand, wollen Ukrainer, dass Weihnachten vom 7. Januar auf heutiges Datum verlegt wird. Manche haben geschrieben, ist ja egal eigentlich, ich meine, wir sind alle Christen. Die anderen haben gesagt, nein, auf gar keinen Fall, weil unser Glaube wird dadurch zerstört. Man kann nicht den Tag oder darf man den Tag nicht ändern. Ist das so wichtig tatsächlich? Oder zählt vielleicht etwas anderes? Und zwar, dass Gott Mensch geworden ist, nach außen hin, er wurde Mensch, innerlich jedoch zu 100% hatte göttliche Natur. Wir lesen einmal einen Bibelvers, steht geschrieben in Lukas 1, 35. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, also zu Maria, zur Mutter von Jesus Christus: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Wenn man heute in einem europäischen Land lebt, Zumindest offiziell sind noch die alle christlich oder in einem anderen christlichen Land. Ob einer möchte das oder nicht, bekommt er von Jesus sehr viel mit. Jetzt in der Vorweihnachtszeit oder in der Weihnachtszeit scheint nichts präsenter zu sein als die Geburt Jesu Christi. In vielen Autohäusern oder Weihnachtsmärkten steht eine Krippe mit einer Puppe, die halt quasi als Jesus da sein sollte. Und sind auch Hirten zum Stall unterwegs. Die Welt bekommt von Jesus sehr viel mit. Wenn man auf die Welt schaut, auf alle Menschen der Welt, könnte man diese Menschen, ich habe das für mich so zumindest eingruppiert, könnte man alle Menschen in 5 Gruppen einteilen, in Bezug auf dieses Fest, auf das Fest Christi Geburt. Zur ersten Gruppe gehören Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. Oder vielleicht haben sie ihn doch mal gehört, aber können mit diesem Namen nichts anfangen. Weil höchstwahrscheinlich dieser Name in dem Land oder in der Region verboten ist und Menschen können oder wollen nicht aus Angst oder aus einem anderen Grund nicht mehr halt von Jesus erfahren. Die zweite Gruppe sind Menschen, die von Jesus sehr viel gehört haben. Die haben vielleicht auch einmal Bibel gelesen, vielleicht einmal durchgelesen, also ganze Bibel gelesen, vielleicht haben sie sogar ein Theologiestudium absolviert. Aber für sie, Jesus Christus, spielt keine Rolle. Für solche Menschen, Jesus ist einfach ein Name, vielleicht ein ausgedachter Name, vielleicht ein Märchen. Und manche Menschen von dieser Gruppe sogar versuchen, gegen diesen Namen zu kämpfen. Sie möchten diesen Namen aus der Weltgeschichte entfernen, ausrotten. Dritte Gruppe, Menschen, die sagen, ich hasse Weihnachtszeit. Das ist eine stressige Zeit, man muss Geschenke oder nach Geschenken suchen, man muss sie einpacken, man muss Leute einladen nach Hause und noch spezielle Gerichte kochen dazu. Es ist alles so stressig und am besten diese Zeit direkt überspringen. Die zwei anderen sind, oder zwei anderen Gruppen sind christlich, oder zumindest, ich sage lieber so, dazu gehören Menschen, die sich zugehörig zum Christentum fühlen. Vierte Gruppe, Menschen, die sagen, ich liebe Weihnachtszeit. Es ist alles so bunt und schön, es leuchtet alles so herrlich. Ich liebe die Zeit. Ich liebe mit meiner Familie spazieren gehen. Es ist die Zeit, wenn sich Familien treffen können. Es ist eine Zeit der Freude. Freude ist überall. Man kann sie sogar in der Luft spüren, sagen Menschen. Und am besten, ich liebe zum Gottesdienst gehen. Ich sitze ganz entspannt im Saal und höre mir Chöre, wie Kinder singen. Das ist alles so wunderschön. Es ist die beste Zeit im Jahr. Ich mag Weihnachtszeit. Dann gibt es noch die fünfte Gruppe. Menschen, die sagen, es ist alles zwar schön und bunt und sich Familien treffen können, aber was Besonderes daran ist, ist, dass man feiert den Geburtstag von Jesus Christus. Ich kann mir ein bisschen mehr Zeit in diesem Stress nehmen, in diesem Alltag. Sogar der Staat gibt mir einen freien Tag an diesem Tag oder 2 Tage frei. Und ich kann an das Ereignis denken, was vor ca. 2000 Jahren geschehen ist. Zu welcher Gruppe gehörst du? Eine rhetorische Frage. Ja, die meiste Welt weiß, dass er gekommen ist. Die Welt auch weiß, wo er gekommen ist, wo er geboren wurde. Aber die Welt weiß nicht das Wichtigste, warum er gekommen ist. Was war der Grund seines Kommens? Warum musste Jesus als Mensch in die Welt kommen? Und eigentlich das ist der Sinn dieses Festes. Die Antwort auf diese Frage steht in der Bibel. Die meisten von uns haben diese Antwort schon gehört, dass Jesus gekommen ist, um uns zu retten. Und dann gibt es Menschen, die sagen, aber ich brauche doch Jesus nicht. Herr, warum er für mich gekommen ist? Habe ich ihn darum gebeten? Ich meine, ich bin doch ein ziemlich guter Mensch. Wenn man mich mit anderen Menschen vergleicht, keine Ahnung, mit Stalin, Hitler, wer auch immer, ich bin doch ein sehr guter Mensch. Ich habe nichts Großes gestohlen. Ich habe niemand umgebracht. Ich bin ein guter Mensch. Warum soll Gott mich noch bestrafen? Ich meine, was ist das denn für ein Gott, der mich bestraft? Okay, ich sündige, ja, okay, aber ich meine, ja, ich habe was gestohlen, vielleicht habe ich was von der Arbeit nach Hause mitgenommen. Ich meine, tun ja alle, sagt man. Vielleicht, okay, ich habe gelogen, ja, ein paar Mal, ja gut, mehr als ein paar Mal, aber ja, ich habe niemanden umgebracht und so weiter. Solche Ausreden wiederholen Menschen immer wieder. Aber wisst ihr was? Oder zuerst wollte ich fragen, sind solche Sätze euch bekannt? Vielleicht denkt ihr selbst noch genauso. Vielleicht habt ihr solche Sätze selbst ausgesprochen. Oder vielleicht habt ihr gepredigt Menschen und ihr habt als Antwort ja, solche Sätze gehört. Aber wisst ihr, eigentlich das, was wir Menschen denken, was wir sagen, ist eigentlich sowas von egal. So schauen Menschen von ihrer Perspektive, von der menschlichen Perspektive, spielt aber keine Rolle, was Menschen denken. Lass uns einmal schauen, was Gott sagt dazu. Und als allererstes müssen wir verstehen und zugeben, dass Gott hat das Wort. Er hat das Sagen, ich meine, letztendlich hat er uns geschaffen und nicht wir ihn. Wir als Erwachsene, wir haben das Sagen über unsere Kinder, solange sie noch klein sind. Genauso Gott hat das Sagen und das Wort. Ich meine, was er gesagt hat, was er beschlossen hat, das kommt zustande. Es ist genauso wie, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich gehe jetzt auf das Dach dieses Gebäudes und werde runterspringen und mir wird nichts passieren. Es gibt das Schwerkraftgesetz und nach diesem Gesetz, ich werde runterfallen, ich werde nicht in der Luft schweben, ich werde runterfallen, im guten Fall mich verletzen, im schlimmsten Fall mich dabei umbringen. Du kannst auch nicht sagen, der Sonne oder der Erde, stopp, halt, dreh dich nicht mehr um die Sonne. Ich will Sommer nicht 3 Monate, sondern alle 12. Kannst du auch nicht sagen. Gott hat das Gesetz erfunden oder erfunden und so geschieht es. Schon seit 1000 Jahren. Wir können nichts ändern. Kein einziges Wort, was Gott beschlossen hat. Es geschieht alles, wie Gott es gewollt hat. Lesen wir mal 2 Bibelverse, stehen in Römer 9 geschrieben. Kapitel 9, ab Vers 20 bis 21. Römer 9, 20 bis 21. Ja, oh Mensch, wer bist du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Was Gott, also Kontext geht über etwas anderes, aber mit diesem Vers, Gott macht ganz deutlich, was Gott beschlossen hat, das kommt zustande und so wird es geschehen. Und wenn Gott in Römer 6, Vers 23, wir lesen nur den ersten Teil des Verses, sagt, denn alle, anderer Vers. Genau, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Dann ist es so. Und wir können nicht verhandeln mit Gott und sagen, vielleicht doch nicht der Tod. Vielleicht Gott lieber was anderes. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ein Jahr in der Hölle sein und dann wieder gut, wie es in anderen christlichen Konfessionen ist. Römer 3, 23, auch der erste Teil. Wir lesen auch die nächsten Teile später. Aber erstmal lesen wir die traurigen Teile dieser Verse. Kapitel 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Es gibt keine Ausnahmen. Ich in diesem blauen Hochzeitsanzug hab gesündigt. Du hast gesündigt. Die Mutter Teresa, die hat auch gesündigt. Die Mutter von Maria hat auch gesündigt. Wir haben alle ohne Ausnahmen gesündigt. Und die Strafe dafür ist der Tod. Ewige Verdammnis in der Hölle. Und dieser Gott, der selbst gerecht ist, der selbst heilig ist, nach dessen Worten alles in der Welt geschieht oder passiert, er verlangt auch die gleiche Heiligkeit und Vollkommenheit von mir und von dir, um vor ihn treten zu dürfen. Offenbarung 23, 27 lesen wir einmal. Offenbarung 23, 27. Ich glaube, ich habe das falsch aufgeschrieben. Offenbarung 21, 27. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt ist, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. In sie hineingehen, gemeint hier wird halt in die heilige Stadt Jerusalem, im Paradies. Also niemand, der zumindest einmal gesündigt hat, ein einziges Mal, darf nicht in Gottes Reich eingehen. Punkt. So hat Gott gesagt, der hat die Welt geschafft, das ist sein Wort. Das ist Urteil für die Menschheit, verurteilt zum Tod. Ich und du und alle Menschen auf der Welt. Denn der Lohn der Sünde ist immer noch der Tod. Zuerst der Tod auf dieser Erde und dann der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott. Bekannte Worte für einige hat man schon bestimmt mehrmals gehört. Wir gucken mal weiter. Aber wenn Gott in seiner Herrlichkeit und Heiligkeit verlangt von mir gleiche Heiligkeit, der sagt, dass nur sündlose Menschen können bei ihm sein, wer darf überhaupt bei Gott sein? Wer kann überhaupt in sein Reich kommen? Ist doch unmöglich. Der gleiche Gott, der verlangt von mir und dir gleiche Gerechtigkeit, ist auch der Gott der Errettung. Einmal ein bekannter amerikanischer Prediger, sagen wir mal so, war unterwegs im Flugzeug eines billigen Low-Costs von seiner Stadt nach einer anderen. El Paso hieß die Stadt, ist eigentlich nicht so wichtig. Der saß auf dem mittleren Sitz des Flugzeuges und am Fenster saß ein anderer Mensch. Der sah aus wie ein Muslim. Seine Kleidung hat das verraten, sein Aussehen hat das verraten. Die waren eine halbe Stunde unterwegs und dann fragt dieser Mensch den Pastor. Und der Pastor las das Neue Testament. Der Mensch fragte: Ist das die Bibel? Der Pastor sagte: Ja. Kann ich noch eine andere Frage stellen? Pastor sagte: Ja, bitte. Wo ist der Unterschied zwischen Katholiken, Baptisten und Protestanten? Das war seine Frage. Der Pastor wusste Antwort, hat auch beantwortet die Frage. Es war auch die passende Zeit, sodass der Pastor hat auch den Menschen gefragt: Kann ich auch etwas fragen? Der Mensch sagte: Ja, bitte. Sündigen auch Muslime? Der Mensch sagte: Ja, immer, die ganze Zeit. Darf ich noch eine andere Frage stellen? Ja, bitte. Sündigst du auch du? Der Mensch schaute zum Mond und sagte: Ja, auch die ganze Zeit immer. Und eigentlich bin ich jetzt unterwegs nach dieser Stadt, um dort einige Sünden zu tun. Ehrlich? Sagte der Pastor: Ja. Ich bin neu in Amerika, bin nicht lange her angereist. Und in dieser Stadt, wo wir hinfliegen, habe ich eine Frau kennengelernt bei der Ausländerbehörde und wir haben uns verabredet, für dieses Wochenende zusammenzutreffen, um einige Sünden zusammenzutun. Wow, sagte der Pastor, das ist eine ehrliche Antwort von dir. Aber wie steht dein Gott zu deinen Sünden? Der Mensch sagte: Eigentlich ist alles traurig und sehr schlimm. Also wenn dieses Flugzeug jetzt abstürzt, dann werde ich für immer in der Hölle landen. Warum hörst du nicht auf zu sündigen? Fragte der Pastor. Ich kann nicht zu sündigen, sagte der Mensch. Ich kann nicht aufhören. Und der Pastor fragte weiter. Gibt es in deinem Leben eine Hoffnung, dass trotz deiner Sünden du der Hölle entkommen kannst? Der Mensch sagte Folgendes: Ja, ich bete zu meinem Gott, dass Gott mir verzeiht. Der Pastor sagte: Warum soll er dir verzeihen? Ich weiß es nicht. Ich bete einfach, dass Gott mir verzeiht. Pastor sagte, weißt du was? Ich kenne Gott persönlich. Und ich kann dir versprechen, er wird dir nicht verzeihen. Der Mensch schaut auf den Pastor, als ob er verrückt wäre und sagte, du kennst Gott persönlich und du sitzt in diesem billigen Flugzeug auf dem mittleren Sitz. Ist das ein Scherz? Der Pastor sagte, ich kenne Gott persönlich. Und der wahre Gott, er kann nicht deine Sünden übersehen. Dann hat er ihm das Evangelium erzählt und sagte, es gibt eine Möglichkeit, sich mit Gott zu versöhnen. So ist es leider nicht nur in Islam, auch in anderen Religionen, sogar in einigen christlichen Konfessionen, wo Menschen versuchen, sich durch gute Taten oder durch irgendwelche Gesetze sich zu retten. Wir schauen mal ganz kurz, ganz oberflächlich auf die Versuche der Menschheit von Anfang an, ganz kurz auf ihre Versuche, sich selber zu retten. Anfang der Welt. Er schafft die Erde. Er macht die ersten Menschen, Adam und Eva, und alles scheint richtig gut zu sein. Sie leben in diesem Garten, wo es alles gibt. Es ist alles vorhanden da. Es ist warm, es ist gemütlich, es gibt da genug Essen, es ist sicher auch dort. Es gibt ja keine Raubtiere, keine Räuber, nichts. Gott hat ihnen alles gegeben für das Leben. Und nicht nur das, Gott selbst ist unter ihnen. Er unterhält sich mit ihnen. Sie haben eine persönliche Beziehung zu Gott. Sie dürfen mit Gott sprechen. Gott gibt ein Gebot, ein einziges Gebot, den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen nicht anfassen. Ich meine, was kann einfacher als das sein? Und doch, Menschen sind gescheitert. Und die Sünde kommt in die Welt. Die Sünde kam in die Welt und trennte Menschen von Gott. Der Tod kam in die Welt. Der Lohn für die Sünde kam in die Welt und dieser Lohn ist der Tod. Ja gut, vielleicht die ersten Menschen, vielleicht waren sie nicht so schlau, vielleicht wussten sie nicht ganz genau, dass Gott das so ernsthaft meint mit dem Tod. Vielleicht, okay, aber die Menschen, die danach leben, vielleicht sind die etwas schlauer. Später Gott wählt ein Volk, eine Nation aus und das Volk heißt Israel. In der Wüste Sinai bekommen sie 10 Gebote, die bekannten 10 Gebote, auch andere Gebote unter anderem, auch genannt Mose-Gesetz. Und dieses Gesetz ist gut. Diese Gebote sind auch gut. Sie widerspiegeln Gottes Herrlichkeit und seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit. Und durch das vollkommene Befolgen dieses Gesetzes dürfen Menschen irgendwann bei Gott sein. Können sie sich retten. Und Gott sagt Folgendes, 5. Mose 10, 12 bis 13. 10, 5. 5. Mose 10, 12 bis 13. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinen Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele. 40 Jahre lang musste das Volk in der Wüste wandeln, wegen Untreue zu Gott. Als sie das verheißene Land betreten haben, einige Jahre später haben sie Gottes Gebote vergessen, haben sie Gott vergessen und haben angefangen, irgendwelchen Göttern, das sind keine Götter, aber Göttern und Götzen zu dienen und haben Gott verlassen, vergessen, seine Gebote und Gesetze missachtet. Und Jakobus, schon jetzt im Neuen Testament, im Kapitel 2, Vers 10 bis 11, sagt Folgendes. Genau, Jakobus, übersetzt Jakobus 2, 10 bis 11. Denn wer das ganze Gesetz hält, das Mose-Gesetz, alle Gebote, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes. Ich kann nur dazu sagen, wenn du nicht tötest, aber lügst, dann bist du auch ein Übertreter des Gesetzes. Wenn du nie mal gelogen hast, aber hast deine Eltern missachtet und sie nicht geehrt, dann bist du auch ein Übertreter des Gesetzes. Wenn du das befolgen hast, hast aber schon mal was geklaut, dann bist du auch ein Übertreter des Gesetzes. Und dafür verdienst du die Hölle, laut Gottes Gesetz, laut seiner Herrlichkeit. Pharisäer und die Schriftgelehrten waren religiöse Führer des Volkes damaliger Zeit. Sie haben auch das Volk gelehrt oder beigebracht, dass man durch das vollkommene Erfüllen des Gesetzes kann in Gottes Reich kommen. Und als sie selbst festgestellt hatten, dass es unmöglich ist für die Menschen, haben sie Folgendes gesagt. Beziehungsweise anstelle zu sagen, Mensch, wir sind so schwach, wir sind so unfähig, wir schaffen es nicht alleine, Gottes Gebote zu erfüllen, Gottes heilige Gebote zu erfüllen. Wir brauchen unbedingt einen Retter, wir brauchen Messias, von dem Gott schon längst gesprochen hat. Anstelle das zu sagen, was haben die gesagt? Sie sagten, ja okay, wenn wir Gottes Gebote nicht schaffen zu erfüllen und seine Gerechtigkeit zu erreichen, dann machen wir eigene Gebote, menschliche. Da haben sie 600 etwas Gebote neu erstellt und sagten dem Volk, also das ist jetzt eure neue Gerechtigkeit. Wenn ihr das befolgt, dann ist okay, dann braucht ihr auch keinen Retter, dann braucht ihr keinen Messias, dann braucht ihr Gott nicht um Gnade bitten. Das ist aber von Menschen gekommen. Das verspricht keinem ewiges Leben mit Gott. Ist das auch nicht das, was heutzutage passiert? Menschen erfunden eigene Gebote, eigene Gesetze und sagen, ach ja, ich bin doch wirklich ein guter Mensch. Ich meine, soll Gott mich mit anderen Menschen vergleichen? Und dann darf ich in sein Reich. Ich meine, ich habe ja nichts Großes gestohlen, alles ist okay. Und ja, ich glaube an Gott sowieso nicht, also es wird schon sowieso alles gut bei mir gehen. Ja, ich bezahle Steuer, ich habe nichts vor dem Staat verschwiegen, ich passe auf unsere Kinder auf oder ich arbeite, um unsere Familie zu versorgen. Ich bin ein guter Mensch. Aber das sind eigene Gebote, das sind eigene Regeln oder wie man auch immer die nennen kann. Ich bin aufgewachsen, also ich persönlich, in einer christlichen Familie. Von klein an habe ich Gemeinde, Kirche besucht. Ich wusste viel von Jesus, aber ich kannte ihn persönlich nicht. Ich dachte, ach, ich bin doch auch guter Mensch. Ich komme regelmäßig zur Gemeinde. Ich nehme teil am Gottesdienst. Ich singe da und tue noch was anderes. Und ich tue auch gute Taten. Es ist okay so. Das reicht mir. Ich brauche Jesus nicht so wirklich. Dann schaute ich in Gottes Gesetz und stellte fest, wow, ich verdiene nur seine ewige Verdammnis. Weil schon einmal eine Sünde reicht, um in die Hölle zu kommen. Menschen auch damals waren zerschlagen, unterdrückt, geistlich. Und sie wussten nicht, wo sie weiter hingehen müssen, was sie weiter tun können. Von einer Seite haben Pharisäer gesagt, er soll das befolgen. Wenn er das nicht befolgt, dann seid ihr überhaupt nicht geistlich. Die wussten nicht, was sie tun können. Dann kam Jesus oder kommt Jesus auf die Bühne. Ein anderer Lehrer, ein anderer Mensch sagt oder er hat eine andere Lehre. Er hat ein warmes Herz, er predigt was anderes. Vielleicht wird er uns die Gebote abnehmen und diese Last von unserem Rücken abnehmen. Vielleicht kann er das machen. Wenn er das tut, wäre das nicht gut. Dann können wir einfach leben, wie wir wollen, ohne Gottes Gebote. Aber Jesus macht es ganz deutlich in Matthäus 5, Vers 17 und sagt Folgendes. Matthäus 5, 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um es aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Mit anderen Worten, Jesus sagt, ich bin nicht hier dafür, um Gottes heilige Ethik aufzulösen. Weil diese Gebote, die sind gut. Die widerspiegeln Gottes Heiligkeit und seine Vollkommenheit. Die Bibel sagt uns, dass Jesus hat nie gesündigt. Im Gegenteil, er hat Gottes Gesetz vollkommen erfüllt. Wisst ihr, was hat Jesus als letztes gesagt, als er am Kreuz hängte? Seine letzten Worte, bevor er gestorben ist. Was hat er gesagt? Es ist vollbracht. Was hat denn Jesus am Kreuz vollbracht? Was genau hat er vollbracht? Ich hätte mir gewünscht, Bibel oder zumindest das Neue Testament in Original zu lesen, also in dem alten Griechischen. Leider bin ich noch nie dazu gekommen, vielleicht irgendwann später. Gott sei Dank gibt es Menschen, die können das. Die haben auch Übersetzungen geschrieben und Wörterbücher dafür. Man kann nachschauen und gucken, was das oder jenes Wort bedeutet. Und interessanterweise für mich, das war auch eigentlich ziemlich neu, was ich da erfahren habe. Die Worte Jesu, es ist vollbracht, also dieses Wort vollbracht, im Griechischen, im alten Griechischen, auf dem oder in der Sprache, dass das Neue Testament geschrieben wurde. Das Wort ist eine Übersetzung eines griechischen Wortes, tetelestai. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Da stand keine Betonung im Wörterbuch. Und er hat einige Bedeutungen. Für uns sind drei, die von Bedeutung sind, die wichtig sind. Erstens bedeutet das, es ist erfüllt. Der Auftrag ist erfüllt. Als ein Diener irgendeine Aufgabe, einen Auftrag von seinem Herrn erfüllt hatte, kehrte er zurück zum Herrn und sagte, ich habe genau das getan, was sie mir aufgetragen haben. Der Auftrag ist erfüllt. Und genau, als Jesus am Kreuz hängte, er sagte, es ist vollbracht. Die Aufgabe Gottes ist erfüllt. Er hat erfüllt das, indem er das Gottes Gesetz vollständig, komplett erfüllt hat. Er hat den Tod besiegt. Die Mission Gottes auf der Erde war erfüllt. Zweitens, Erlösung. Das Wort Tetelestai ist auch ein Äquivalent einem hebräischen Wort, was Hohepriester ausgesprochen haben, wenn sie ein Opfer gebracht haben zu Gott. Und zwar einmal im Jahr ein Hohepriester im Allerheiligsten des Tempels, einmal im Jahr, und nur der Hohepriester durfte und musste nach Mose Gesetz ein unschuldiges Tier, sei es ein Lamm oder Bock, Gott opfern. Indem der Hohepriester wieder das Blut des unschuldigen Tieres auf die Bundeslade geschmiert hat. Warum war das nötig? Weil der Lohn für die Sünde ist oder bleibt immer noch der Tod. Es musste jemand sterben für die Sünden der Menschheit. Und zwar ein unschuldiges Tier, damit Menschen nicht sterben. Geistlich. Und unser Herr, die Bibel sagt, dass unser Gott, Jesus Christus, als er am Kreuz hängte, er war gleichzeitig das Opfer, das unschuldige Opfer, das nie gesündigt hat. Er wird auch Gottes Lamm genannt und andererseits auch der Hohepriester. Und in dem Moment, als Jesus sich geopfert hat, hat sein Blut vergossen, und damit hat er uns die Vergebung der Sünden gegeben. Genauso wie das Tier, das einmal im Jahr in diesem Allerheiligsten geopfert wurde, wurde dafür geopfert, damit die Menschen, das Volk Israel, für ein Jahr bekommen Vergebung der Sünden. Jesus hat das Gleiche getan, weil er war das unschuldige Opfer und der Hohepriester, aber jetzt für ewig. Jetzt braucht man keine Tiere zu töten, zu opfern. Jesus hat sich geopfert. Einmal für immer. Warum musste Jesus sich opfern? Weil der Lohn für die Sünde bleibt immer noch der Tod. Also ich und du, wir müssen an dem Kreuz hängen. Wir, also ich und du, oder ihr, wir alle, wir müssen diesen Preis bezahlen. Wir müssen da sterben. Laut Gottes Gesetz, laut seiner Heiligkeit. Hebräer 9, 11 bis 12. Hebräer 9, 11 bis 12. Als aber der Christus kam als sein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen ist und hat eine ewige Erlösung erlangt. Der fleischgewordene Gott, Jesus Christus, hat sich geopfert, um diesen Lohn für die Sünden zu bezahlen. Drittens, das Wort Tetelestai im Alltag im alten Griechenland oder in dem Römischen Reich, ja, im Geschäftsbereich wurde verwendet als Begriff Schuldentilgung bzw. Schuldenrückzahlung. Ich meine, wenn jemand schon einen Kredit genommen hat von einer Bank, weiß, was das ist. Wenn man letzte Tilgung abbezahlt hat, man freut sich, man fühlt sich frei, endlich nicht mehr von der Bank abhängig zu sein. Nicht mehr wie Sklave sich fühlen, abhängig von der Bank. Und wenn der Schuldner damals letzte Summe abbezahlt hat oder seine Schuld abbezahlt hat, auf dieses Dokument, wo stand diese Geldsumme, die Schuldsumme, wurde Stempel drauf gemacht, auf dem stand Tetelestai, was bedeutet, der Schuld ist abbezahlt. Kolosser 1,13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Gott hat den Preis abbezahlt. Gott hat uns, oder Jesus hat unsere Schulden abgezahlt am Kreuz. Vollständig abbezahlt. Und hat auch gesagt, Tetelestai, es ist vollbracht, hat er abbezahlt. Jetzt lesen wir den ganzen Vers, Römer 6, 23. Der erste Teil war trauriger Teil, der zweite ist aber ein fröhlicher Teil. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Begnadigt. Der Lohn für die Sünde ist der Tod, den ich verdient habe, und durch Jesus Christus begnadigt. Wir lesen nochmal, oder jetzt eine andere Stelle, Römer 3, 23 bis 26. Und dann ziehen wir ein Fazit von dem, was wir heute besprochen haben. Römer 3, 23 bis 26. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Sodass sie, also Menschen, die an Jesus glauben, ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sündopfer bestimmt, das wirksam wird, durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Leute, wir haben nichts dafür getan, nichts, gar nichts, null, um gerettet zu werden. Im Gegenteil, im Gegensatz, wir haben gesündigt, wir haben Gottes Gebote gebrochen. Gebote von dem allmächtigen Gott. Wir haben gegen Gott rebelliert. Gott behandelte Jesus am Kreuz, als ob er Sünder war oder wäre, war er aber nicht. Er nahm unsere Sünden auf sich, freiwillig, damit nicht wir für immer sterben mussten, auch geistlich sterben, damit nicht wir für immer in die Hölle gehen mussten. Und jetzt, Gott behandelt uns Menschen, die an Jesus glauben, als ob wir gerecht wären selber, sind wir aber nicht. Wir tragen uns Gerechtigkeit Jesus Christus, von Jesus Christus. Jetzt nochmal in einem Satz. Gott behandelte Jesus am Kreuz, als ob er Sünder wäre, war er aber nicht. Er hat meine und deine Sünden in sich getragen. Jetzt behandelt Gott uns, mich und dich, als ob wir selbst gerecht wären. Sind wir aber nicht und werden nie sein von alleine. Wir tragen in uns Gerechtigkeit von Jesus Christus. Begnadigt durch Jesus Christus. Vielleicht ist es ein bisschen kompliziert, klingt ein bisschen kompliziert für die, die zum ersten Mal von sowas von Jesus hören. Ich versuche jetzt in einem kleinen Beispiel ein bisschen einfacher das darzustellen. Stellt euch vor, zwei Menschen, ein Christ und ein Nicht-Christ. Egal welche Religion, vielleicht Atheist, ist irrelevant. Zwei Menschen leben ein langes Leben. Die beiden sind 90 Jahre alt geworden, jetzt müssen sie aber sterben. Zuerst stirbt der Nicht-Christ. Er hat in seinem Leben gesagt, ja, ich bin ein guter Mensch. Gott soll mich mit anderen Menschen vergleichen, dann wird er sehen, dass ich verdiene sein Reich. Ich verdiene sein Paradies. Dann stirbt er, kommt vor den ewigen Gott zum Gericht, steht da voller Flecken, also geistig gesehen, befleckt, dreckig, schmutzig. Gott schaut auf diesen Menschen. Er kann doch nicht in so einem Zustand in Gottes sündlosen, heiligen, vollkommenen Reich eingehen. Kann man nicht. Eine Sünde, ein Mensch voller Sünde kann nicht stehen oder in Gottes Gegenwart sein. Deshalb wird dieser Mensch in die Hölle geschickt. Einfach aus dem Grund, weil ein Mensch voller Sünden kann nicht mit Gott zusammenleben. In seiner heiligen Gegenwart. Punkt. Der Mensch ist weg. Der Gott sagt diesem Menschen, für deine Sünden hat noch keiner gezahlt. Du musst jetzt bezahlen selber. Jetzt ist der Christ dran. Der ist auch 90 Jahre alt geworden. Er stirbt auch. In seinem Leben hat er auch versucht, eigentlich wie ich früher, durch irgendwelche Gebote sich zu retten. Ich habe auch gute Taten getan, oder er hat auch gute Taten getan, und boah, er stellte fest, seine besten guten Taten sind doch auch heuchlerisch. Als er jemandem geholfen hat, dann hat er sich immer gefreut, dass Menschen gesehen haben das und haben ihn dafür gelobt. Aber Gott sagt, wenn du etwas Gutes tust, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte Hand tut. Also mit anderen Worten, du sollst es heimlich aus Liebe zu Menschen tun und nicht vor dir posaunen, wie das unsere Politiker machen, oft vor der Kamera. Und wir auch genauso. Und dann dieser Mensch stellte fest, ich schaffe das nicht. Ich meine, ich hab schon mehrmals gesündigt, nicht mehrmals, ziemlich oft. Ich habe das und das Gottes Gebot gebrochen, und meine guten Taten waren ja, wie gesagt, nicht gut. Ich brauche Jesus. Er hat es aufgegeben, sich selber zu retten, und hat sein Leben in Gottes, in Jesu Hände anvertraut. Sich Gott komplett abgegeben und auf Jesus vertraut. Er stirbt, er kommt vor Gott, vor seinen Thron. Gott schaut auf diesen Menschen, da sind auch Flecken an ihm. Da und hier sieht man was, der ist doch auch nicht ganz heilig. Dann kommt Jesus plötzlich. Er stellt sich dazwischen und Gott schaut auf diesen Menschen durch Jesus Christus, durch seine Gerechtigkeit und sagt, für deine Sünden hat mein Sohn gezahlt. Du musst nicht mehr zahlen. Es war schon vollbracht für dich. Dieses Jahr neigt zum Ende. Es werden jetzt Weltstatistiken veröffentlicht, unterschiedliche. Ich habe so gelesen, wie viel Öl hat man verbraucht im Jahr, wie viel man... Also irgendwelche unsinnige Statistiken, aber eins wollte ich noch kurz vorstellen. Dieses Jahr sind oder werden bis Ende des Jahres circa 57 Menschen sterben. Jetzt unabhängig von Corona, von Corona-Zahlen, das lassen wir alles beiseite. Allgemein, durchschnittlich im Jahr sterben 55 bis 60 Millionen Menschen. Das ist halt quasi mehr als halbes Deutschland. Das haben wir 80 Millionen in Deutschland. Und das sind Menschen, die eigentlich nie wieder eine Chance haben werden, sich mit Gott durch Jesus Christus zu versöhnen. Diese Menschen haben für immer diese Erde verlassen. Sie wurden verbrannt, einige beerdigt unter der Erde, die liegen da, die vergammeln, der Körper vergammelt, auch wenn das so schlimm klingt. Diese Menschen werden nie mehr eine Chance haben, Buße zu tun und sich zu Jesus bekehren, um seine Gerechtigkeit zu bekommen. Vielleicht haben Sie gedacht, diese Menschen, wie viele von uns, ja, ich bin noch ganz jung, alles gut. Ich habe noch Zeit, wenn ich alt bin oder älter vielleicht, wenn ich das Haus abbezahlt habe, wenn ich meine Kinder groß erzogen habe, dann werde ich mehr Zeit haben. Oder nee, am besten in der Rente. Da bin ich schon, da habe ich keine Aufgaben. Da kriege ich Geld vom Staat und muss nichts mehr tun. Da kann ich an Gott, oder dann kann ich an Gott denken. Und dann plötzlich aus ihrem Leben gerissen. Das Leben ist zu Ende. Und das kann ich sagen als Mitarbeiter einer zentralen Notaufnahme, wo Menschen tatsächlich, wo ich fast täglich Menschen sterben sehe, von 20 Jahren bis 100, unabhängig vom Alter. Aber auch unter diesen Menschen gibt es Menschen, die, unter diesen 57 Millionen Menschen, gibt es auch solche, die haben ihr Leben Gott anvertraut, Jesus anvertraut. Die haben aufgegeben, sich selber zu retten. Die haben verstanden, dass für eine Sünde verdienen sie die Hölle. Punkt. Die waren verurteilt zum Tod, aber begnadigt durch Jesus Christus. Wisst ihr, Gott hat alles dafür getan, alles Mögliche, um uns zu retten. Es gibt keine Ausreden mehr. Ich meine, Menschen werden keine Ausreden haben, um das Gott zu sagen. Gott hat alles dafür getan. Er selbst in seinem Sohn, wie einfach unfassbar das klingt, dass der ewige Gott in seinem Sohn hat sich geopfert. Er hat sich erniedrigen lassen, er hat sich anspucken lassen, anschimpfen lassen, er hat sich kreuzigen lassen. Der ewige Gott, einfach unfassbar der Gedanke, um für dich und für mich zu bezahlen, wenn wir an ihn glauben. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Amen. Wollen wir beten? Wollen wir beten, bitte? Dann stehen wir auf und beten. Unser Gott, unser Vater, ich danke dir für Jesus Christus. Ich danke dir, dass du Gott, deinem Sohn, auf diese Erde gekommen bist. Ich danke dir, dass du geboren bist und du hast alles erlebt auf dieser Erde. Du weißt, wie es uns geht und nur du kannst uns helfen. Du weißt, wie es sich lebt im menschlichen Körper und du kannst das verstehen, nur du kannst es nachvollziehen und uns helfen. Ich habe mein Leben aufgegeben, ich konnte nicht mehr ohne dich weiter, Jesus. Ich danke dir, dass du mich gerettet hast. Ich bitte auch für meine Familie, die dich noch nicht kennen, dass sie auch den Frieden mit dir bekommen. Dass sie auch verstehen endlich, dass ohne dich gehen sie in die Hölle und das für immer. Ich bitte auch, dass für die Menschen, die hier sitzen, die dich auch vielleicht noch nicht kennen oder haben vergessen oder wie auch immer, oder sie vielleicht glauben, dass aus eigener Gerechtigkeit sie gerettet werden. Ich bitte auch für diese Menschen, dass sie verstehen, dass ohne dich kommt der ewige Tod. Bitte helfe diesen Menschen. Segne bitte auch uns alle hier auf unserem Weg nach Hause, dass wenn wir dieses Gebäude verlassen, dass wir nicht vergessen, was du für uns getan hast, dass wir immer daran denken und auch anderen Menschen davon erzählen, dass sie auch die gute Nachricht erfahren, dass nur in dir, Jesus Christus, ist das ewige Leben. Amen.